So, wunderbar. Läuft. Freunde, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Marcel Knopf. Marcel ist der Gründer von Fastlane Marketing, einer erfolgreichen Online-Marketing-Agentur, OnePage.io, einem der führenden deutschen Softwareunternehmen, was das Thema Page-Building angeht, und Gründer auch von This is Marketing, dem mittlerweile größten Marketing-Event in Deutschland, und der Focus Days Mastermind. Hey Marcel, grüß dich. Freue mich, dass du dir Zeit genommen
Hi
hast.
Max, freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung zu dem Gespräch.
Sehr gerne. Wir haben uns ja das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben oder gesehen haben, ich glaube, das hast du gar nicht wahrgenommen, das war 2017 in Bulgarien, da warst du Speaker auf einem Event, wo ich
Genau, okay, ja, weiß ich
genau
wo.
bei Clicktip gearbeitet habe. Und mein erster Berührungspunkt mit dir als Name war, die über dich Seite zu schreiben in dem Programmheft.
Ach wirklich, das wusste ich gar nicht, ne?
Ja, und da hatte ich dann auch, muss ich dann auch damals googeln, 2017, so was man so über dich findet, und habe dann so rausgefunden, du hast einen Bruder und ihr seid beide so familiär teilweise aus Polen und ihr habt gewisse Businesses, die ihr zusammen macht, und dachte mir schon, okay, klingt sehr spannend alles, und habe auch deinen Vortrag damals zu Conversion-Optimierung, meine ich noch damals, auch mir mehrmals reingezogen. Das war mein erster Touchpoint mit dir, und heute würde es mich freuen, ein bisschen über deine unternehmerischen Ursprünge zu reden und ja, für Leute, die gerade in Selbstständigkeit starten, ein paar Learnings mitzunehmen aus deiner langen Reise bisher. Du bist ja mittlerweile jetzt über 10 Jahre Online-Unternehmer, oder?
Ja, noch länger. Ich bin ja schon nicht mehr der Jüngste. Ich werde ja dieses Jahr 37 tatsächlich. Und ich habe mit 20 meine erste Firma gegründet. Das heißt 17 Jahre. Also so gesehen mache ich jetzt schon 17 Jahre Online-Marketing.
Ein volljähriges Leben quasi. Was
Ja, wirklich lange. Ich bin auch manchmal selber erstaunt, dass es schon so lange her ist. Aber ja, die Zeit vergeht schnell.
War denn so ursprünglich das, was sich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig und das mit Online-Marketing?
Also ich würde sagen, sich selbstständig zu machen und dann, dass es Online-Marketing wird, das sind so zwei separate Themen. Ich glaube, der Wunsch, selbstständig zu sein, das ist damals entstanden. Ich habe mich zu der Zeit viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann geht man ja so ein bisschen durch die verschiedenen Lebensbereiche durch. Und ein Lebensbereich, der da häufig auch mal tangiert wird, ist natürlich auch Finanzen, Karriere und was man da vielleicht für Ziele sich setzt. Und da ich, sag ich mal, also vielleicht, wenn man jetzt mal von dem rein von dem Finanziellen anfängt, auch so ein bisschen Mangel erlebt hatte, so in meiner Jugend, Kindheit, wo ich so dachte, so, oh Mann, hätte ich echt einfach gerne mehr Möglichkeiten gehabt, hatte ich dann schon ein Bedürfnis danach, mehr Geld zu verdienen. Und auch gleichzeitig habe ich dann einfach mit diesem Unternehmertum sehr viel Freiheit verbunden. Also ich hatte ja dann die Vorstellung, ich bin dann frei, ich kann machen, was ich will. Und die Realität ist ja so heutzutage, ich arbeite ja irgendwie dann trotzdem den ganzen Tag, ja. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt nur chillen. Da gibt es andere Leute, die kannst du in den Podcast hier einladen, die können das wesentlich besser erklären, wie man chillt und dabei Unternehmen führt. Ich bin schon eher vom Typ her ein Arbeiter. Ich arbeite viel, ich arbeite auch gerne. Das muss man aber auch fairerweise dazu sagen. Also ich mache es auch sehr gerne. Und da kam das zusammen. Und dass es dann Online-Marketing wurde, ist ein bisschen Zufall. Also am Ende, ich habe das nicht studiert. Ich habe eigentlich Psychologie studiert. Ich hatte nichts damit am Hut.
Psychologie.
Soziologie.
Soziologie.
Soziologie, ja genau. Da wurden immer Witze über mich gemacht, dass ich da haben Leute zu mir gesagt, dass ich das Studium mit der Lizenz zum Taxifahren gemacht habe,
Ja.
weil man immer den Witz darüber gemacht hat, dass Soziologie eigentlich also nicht klar ist, wo du eigentlich hinterher landest beruflich. Und ich habe das auch nur gemacht, weil ich zu der Zeit einfach noch nicht wusste, was ich machen will. Also im Gegensatz zu vielen jungen Menschen, die vielleicht schon sehr früh wissen, okay, ich werde auf jeden Fall dann Unternehmer, ich mache jetzt keine Ahnung, BWL oder, also wahrscheinlich für mich wäre Jura oder BWL gut gewesen in der Retrospektive. Ich bin dann halt war Hobbyjurist geworden über die Jahre, kenne mich da so recht gut aus. Das wäre wahrscheinlich echt sinnvoll gewesen, aber wusste ich damals noch nicht. Hab das andere studiert und so kam das dann. Und da bin ich dann durch Zufall reingerutscht, dass ich für jemanden, der mich gefragt hat, ob ich für ihn ein bisschen Ads schalten kann. Und dann habe ich das gemacht und festgestellt, dass mir das liegt, dass ich ein Händchen dafür habe, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich dabei geblieben.
Du hattest gerade angesprochen, so ein bisschen, du hattest die Vision von mehr Freiheit und Möglichkeiten im Unternehmertum und in der Selbstständigkeit. Gab's was Bestimmtes, wo du dachtest, boah, das will ich haben oder tun? Also war das so Reisen
Ja.
während dem Arbeiten oder war das das große Haus oder in welche Richtung ging das damals,
Also es
die
gibt so eine
Vorstellung?
ganz einfache Sache, das heißt, hörst du vielleicht auch nicht zum ersten Mal, ins Restaurant gehen und nicht auf den Preis schauen, was ich bestelle. Das war so ein ganz wichtiges Ding für mich. Also ich muss immer gucken und mir die Schuhe kaufen, auf die ich Bock habe. Ich hatte so eine Erinnerung, wie ich irgendwie Sneaker nicht haben konnte. Und das war auch sowas, das war so, sag ich mal, so ganz, ganz urursprünglich. Und danach wurde es dann natürlich breiter und dann habe ich mir die verschiedensten finanziellen Ziele gesetzt, inklusive, weiß ich nicht, Sportwagen und Haus und was Urlaube und was man sich da so alles aufschreiben kann. Und ja, viele dieser Dinge habe ich auch das Glück gehabt, dass ich die erreichen konnte über die Jahre. Aber am Ende ist das auch heute, würde ich das auch anders sehen als früher. Ich glaube, das ist ja typisch, das hört man auch oft. Also mit zunehmendem Alter bewerte ich die Dinge anders. Heutzutage ist mir zum Beispiel, sind mir die materiellen Sachen weniger wichtig als noch früher. Ich finde sie zwar gut, aber sie sind nicht mehr so, sie lösen nicht mehr so eine starke Emotion für mich aus. Das ist nicht mehr so der Fall. Und dementsprechend habe ich jetzt auch so andere Perspektiven und Hintergründe. Aber damals war das auf jeden Fall, war ich davon auch ziemlich gedriven. Also ist ja auch normal, glaube ich, dass du da so ein bisschen Bock hast, auch einfach erfolgreicher zu sein, mehr Geld zu verdienen, mehr Möglichkeiten zu haben. So war das.
Noch kurz, weil du die Sneaker angesprochen hast. Das war sogar tatsächlich unsere zweite Unterhaltung, glaube ich, auf der Contra 2022, da war ich das erste Mal auf der Contra-Konferenz in Düsseldorf und da hatte ich dich auf deine Schuhe angesprochen. Ich weiß noch, dass du bestimmtes Paar Sneaker an, das ich nicht schlecht fand. Da hatten wir nochmal
Ach
geredet.
wirklich, ja, ist
Ja,
echt cool, dass du
es
dich da
ist
noch
schon
erinnerst.
cool.
Ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis, was sowas angeht, deswegen, ich
Alles
weiß es
gut.
zum Beispiel nicht mehr. Ne?
Ich erinnere mich auch jetzt gerade erst wieder daran. Ja, die materiellen Dinge, die einen am Anfang inspirieren, sind ja ein Teil. Das andere ist wahrscheinlich auch so diese Tätigkeit gewesen. Du hattest gerade gesagt, für dieses Ads-Schalten, also für dieses Werbungsschalten, das du dann mal ausprobiert hast. Für jemanden lag dir irgendwie und du hast Soziologie studiert und dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Hing das irgendwie zusammen oder warum hast du gemerkt, dass dir dieses Marketing-Thema lag? Was daran war's?
Also ich habe ja viel Paid Ads gemacht in der Anfangsphase und ich glaube, wenn man, ich habe da mal letztens drüber nachgedacht, warum bin ich eigentlich gut gewesen in Paid Ads? Und ein zentraler Punkt ist vielleicht ist ein bisschen nicht, kommt man jetzt vielleicht nicht direkt drauf, aber ich bin sehr risikofreudig vom Typ und das hat dazu geführt, dass ich einfach, wenn eine Kampagne funktioniert hat, dann bin ich sehr aggressiv in die Skalierung gegangen und hatte relativ wenig Hemmschwelle, viel Geld einzusetzen. Also es war für mich, ich habe das nicht so real wahrgenommen in dem Moment. Also dass ich jetzt dachte, wow, ich gebe jetzt irgendwie 10.000 Euro am Tag aus für eine Werbung, dann war das nicht, wow, krass, 10.000 Euro und ich habe mir die dann vorgestellt, wie die hier vor mir auf dem Tisch liegen, so ungefähr, sondern das war sehr spielerisch, wie ich daran gegangen bin. Und mir ist in der Retrospektive aufgefallen, dass viele Leute, die nicht erfolgreich skalieren, häufig eine eigene Bremse drin haben. Also die könnten eigentlich viel aggressiver skalieren. Sie machen es nur nicht, weil sie einfach zu risikoavers sind und dann sagen, ah, vielleicht funktioniert es nicht und ich beobachte es vielleicht nochmal kurz und ich mache sehr kleine Steps. Und da war ich sehr schnell, was das angeht. Und dann das Zweite war sicherlich, dass ich einfach dann festgestellt habe, wie die Systeme funktionieren. Also ich habe ja damals zum Beispiel so eine Google Ads Kampagne geschaltet, die habe ich sehr extrem hochskaliert. In den nativen Netzwerken habe ich viel Werbung geschaltet und der Algorithmus war damals noch nicht so kompliziert. Es war relativ einfach, den Mechanismus zu verstehen, was wird jetzt hier viel ausgespielt und was nicht. Und als ich das dann verstanden habe, habe ich es halt einfach durchgeführt. Und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich will mal so ein Beispiel geben. Es gibt so, wenn man über Ratschläge nachdenkt, wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe und sage, schau mal, das ist eine gute Idee, schau mal, vielleicht probier doch mal das und das aus, egal ob es ein Investment ist oder eine Verhaltensweise im Business, dann stelle ich auch fest, dass ich das 30 Leuten erzählen kann und von den 30 Leuten machen 29 nicht. Oder sogar 30, machen einfach gar nichts davon. Und bei mir war es immer so, wenn mir jemand eine Sache erklärt hat und die hat mir irgendwie eingeleuchtet, dann habe ich es einfach gemacht und einfach mal durchgeführt, bin dann ins Risiko gegangen und das hat immer dazu beigetragen, dass dann besser funktioniert. Und so ein bisschen bin ich so auch in diese Werbeschaltung gegangen. Also ich bin da rein und gesehen, okay, warum nicht einfach mal ausprobieren? Also warum soll ich das jetzt nicht einfach mal aggressiv scalen oder mal den Testing-Rhythmus ändern? Und so diese Art der Experimentierfreude vielleicht, weiß nicht, wie man das anders bezeichnen kann, die hat mir sehr geholfen, unternehmerisch, schon immer.
Okay, also du hast nicht quasi nur gesehen, was alles schief gehen kann, sondern auch gesehen, okay, es ist ein logisches System und wenn die Zahlen mir grünes Licht geben, so sozusagen, warum dann nicht mehr?
Also genau, warum nicht die Opportunity dann nutzen? Und also bloß weil jeder, also im Prinzip bloß weil jeder es anders macht, heißt nicht, dass es nicht trotzdem funktionieren kann, so ein bisschen. Ja, also wenn du alles vor dir siehst und es ist ein klares Bild, dann kannst du es vielleicht auch einfach machen. Und du musst gar nicht mehr dich rückversichern nach rechts und links. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber ich hoffe, der eine oder andere kann trotzdem was damit anfangen, dass ich das jetzt hinterher anhören muss, was ich hier erzähle.
Sicherlich, und es ist lustig, dass du das Thema ansprichst, weil das war eigentlich auch eine Frage, die ich mir notiert habe, was der rote Faden war zwischen deinen ganzen Ventures und deiner unternehmerischen Entwicklung über die letzten 17 Jahre. Als wir jetzt vor dem Start der Aufnahme gequatscht haben, habe ich ja schmunzelnd gesagt, du bist für mich der quasi deutsche Online-Marketing Elon Musk. Elon Musk hat auch einige verschiedene Firmen. Man fragt sich, wie kriegt er das alles hin? Du hast eine Agentur aufgebaut, hast eine Softwarefirma gestartet und ein Event aufgebaut und das alles nicht halbscharig, sondern alles von der Qualität her geil, alles Sachen, die gewachsen sind und wo Leute jetzt sagen, ah, ist ja fett, aber das wusstest du ja nicht immer, dass es genau so wird und auch zu dem Zeitpunkt so wird. Du meintest ja, der rote Faden, der das alles ein bisschen verbunden hat, seit Anfang war diese Risikotoleranz und so dieses vielleicht Outside-the-Box-Denken, wenn man es so nennen kann. Warum die Dinge nur so machen, wie sie bisher andere machen. Was glaubst du, oder würdest du sagen, waren noch Eigenschaften, charakterliche oder Fähigkeiten, die so ein roter Faden waren für dich über die letzten 17 Jahre, die da, weil ich stelle mir vor, von außen denkt man dann, okay, er macht das eine, dann macht er das, dann macht er das, dann macht er das. Aber ich stelle mir vor, aus deiner Perspektive ist es immer etwas Ähnliches.
Ja. Also gute Beobachtung. Also vielleicht erst mal vorneweg, um das mal klar zu schildern. Also ich mache ja im Schwerpunkt, wo ich mich ja wirklich darauf konzentriere, ist ja One-Page und Distance Marketing. Das Agenturgeschäft machen wir ja kaum noch. Also das ist wirklich zu vernachlässigen, weil ich dann wirklich gewechselt habe. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ja bei One-Page auch einfach viele tausend Agenturen haben, die mit uns arbeiten. Das macht nicht mehr so wirklich Sinn.
Genau, da bist du ja raus, das ist nicht mehr dein Tagesgeschäft. Die hast du über wie viele Jahre geleitet aber?
Oh, viele Jahre, 7 Jahre, glaube ich, habe ich die Agentur gemacht. In der Spitze waren es mal knapp 64 Leute, 65, glaube ich. Und dann, hat so seine Phasen durchlaufen, genau. Aber ich wollte es nur einfach der Klarstellung halber nicht, dass das jetzt die Leute falsch verorten. Also das mache ich kaum noch. Also im Schwerpunkt ist es eigentlich One-Page und das ist Marketing. Und jetzt, um dann deinen Punkt aufzugreifen mit dem roten Faden, tatsächlich diese Sprunghaftigkeit, die hatte ich ja auch ein bisschen. Also da muss man ja auch fair sein. Ich habe auf jeden Fall eine leichte Sprunghaftigkeit gehabt. Und die kommt mit einem Vorteil und sie kommt auch mit einer Menge mit Vorteilen und sie kommt mit Nachteilen. Und zwar, als ich in der Agentur tätig war, ist mir aufgefallen, ich habe mit vielen Kunden eng zusammengearbeitet, performance-driven. Und dadurch musste ich ja unter die Motorhaube sehen. Also ich habe echt vieles über diese Firma erfahren. Ich wusste genau, wie laufen die, wie profitabel sind die Geschäfte. Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Tausende verschiedene Firmen. Und ich war da oft involviert und habe mir viele Cases angeschaut. Ich bin sehr neugierig. Das heißt, ich habe mich auch immer sehr gerne reingedacht in jeden Use Case und mir das wirklich so versucht, im Detail anzuschauen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen oder Entscheider kennengelernt habe. Die waren äußerst kompetent, aber einfach in einem schlechten Geschäftsmodell unterwegs oder in einem schlechten Markt. Und andere, die waren vielleicht wenig kompetent, aus meiner Sicht, ja, das ist sehr subjektiv, aber aus meiner Sicht weniger kompetent, haben eigentlich nicht so eine gute Execution gehabt, haben aber extrem gut, waren super erfolgreich wirtschaftlich. Und das hing oft einfach mit dem Geschäft zusammen. Also es ist dann einfach ein Unterschied, ob du ein Fitnessstudio betreibst, eine Agentur machst oder, ich weiß nicht, mit Schrott handelst oder wer weiß was machst. Und dieser Impact davon, der wird ich finde, in vielen, so wenn man gerade auf YouTube geht und sich so Motivationsvideos anguckt, darüber wird eigentlich zu wenig geredet. Da heißt es dann immer, hey, find dein Ding und dann ziehst durch und dann hustle und dann ist voll geil. Aber es kann halt sein, dass zwei Leute hustlen und Gas geben und der eine hat halt ein geiles Geschäft eine gute Geschäftsidee und der andere hat einfach eine schlechte Geschäftsidee. Und dann werden sie unterm Strich nach 10 Jahren trotzdem an sehr unterschiedlichen Punkten stehen in ihrem Leben. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt gewesen, warum ich dann irgendwann wusste, ich will nicht weiter Agenturgeschäft machen, sondern es muss irgendwann weitergehen. Weil Agentur als Geschäftsmodell halt ein super cooles Modell ist, aber es hat auch sein Ende. Also es ist schwierig skalierbar, nur bei Personal. Du bist im Prinzip immer in der Dienstleisterrolle. Es ist halt nicht, es ist nicht so, es ist ein verkaufbares Asset, aber nicht so gut verkaufbar wie andere Assets. Und daher war irgendwie klar, okay, es muss noch was anderes geben. Und so ein bisschen war ich dann, ja, vielleicht auch, habe ich dann eben so dieses, ja, dieses, die Wiese ist überall grüner Syndrom gehabt, habe dann auf andere Dinge geschaut, was ich auch dann, was sicherlich auch nicht immer zuträglich für mich war. Aber am Ende hat das dazu geführt, dass ich die Offenheit hatte zu sagen, okay, ich wechsle nochmal einfach komplett das Business. Und theoretisch, der rote Faden ist Online-Marketing, aber ein Event-Business und ein SaaS-Business hat nichts mit einer Agentur zu tun. Also weder das eine noch das andere. Es sind komplett andere Geschäfte. Sie drehen sich zwar ums gleiche Thema, aber es sind andere Geschäfte. Aber sie haben halt andere Vorzüge und andere Nachteile. Und ich glaube, das ist so der zentrale Punkt. Auszuwählen, was man dann wirklich machen will, geht halt leichter, wenn du etwas offener bist, dein Geschäft zu wechseln. Generell kann das trotzdem auch dazu führen, dass man sich so zersplittert. Deswegen, ich mache das auch nicht mehr. Also ich mache gar nichts Neues mehr. Ich mache diese zwei Sachen und das war's. Da habe ich dann auch für mich schon feststellen können, das ist jetzt genug. Ja.
Du meintest gerade, dass Agentur als Geschäftsmodell halt natürlich irgendwann an sein Limit stößt. Wo würdest du sagen, war das für dich erreicht, wo du sagst, okay, das war jetzt, also wenn du bereit bist, da grobe Zahlen zu sagen mit Fastlane Marketing, wie groß seid ihr da geworden, bevor du gesagt hast, okay, danke, ich ziehe weiter?
Also, ich würde mal von der anderen Seite kommen. Fangen wir mal an von der Organisationsgröße erstmal. Und es ist halt so, dass wenn du ein Agenturgeschäft aufbaust und dann gibt es ja in jeder Organisation immer diese Schwellensprünge. Also das heißt, wenn du klein bist, dann bist du irgendwie klein und wendig, arbeitest mit einer Handvoll Leute eng zusammen. Du kannst eigentlich noch alles über den Flur rufen oder auch digital abstimmen und es ist recht easy. Dann gibt es ja diese Mittelkategorie, wo du dann im Prinzip so bei 20, 30 Leuten bist und anfängst, wirklich Verantwortlichkeiten viel mehr verteilen zu müssen, strukturieren zu müssen und viel mehr Managementaufgaben übernimmst. Und dann ist nochmal ein völlig anderes Game, wenn du wechselst auf 60, 70 Leute. Dann bist du wirklich in einem, weil du hast ja dann ein Mittelmanagement, du bist eigentlich primär damit beschäftigt, deine Führungskräfte auszubilden, die Requirements zu definieren und zu schulen und viel auf dieser Seite des Geschäfts zu Hause. Und das heißt, es ist erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, willst du diese Art von Geschäft? Also es ist einfach komplett, dein Job wechselt sich halt zweimal. Also du änderst eigentlich zweimal deine komplette Job-Role und du musst völlig andere Dinge tun, später als am Anfang. Und das ist so eine Sache, die im Agenturgeschäft insbesondere, finde ich, relativ anstrengend ist, wenn man in diese Größenordnung kommt. Weil du am Ende ein People-Business hast, musst du halt sehr gute Leute haben. Agentur hat aber, also statistisch betrachtet, eine höhere Fluktuation. Insbesondere je größer die Organisation wird, desto schwerer ist es eigentlich, die Leute beisammen zu halten und die Culture am Leben zu halten, dass die immer noch sich gebunden fühlen. Das heißt, du hast eigentlich natürlicherweise etwas mehr Fluktuation, mehr Wechsel und dann musst du halt viel machen, um die Quality aufrechtzuerhalten und in dieser Größenordnung weiter operieren zu können. Und das in der Retrospektive würde ich das gar nicht mehr machen heutzutage. Also wenn ich jetzt nochmal Agency-Geschäft machen würde, würde ich einen Cut-off machen, dann würde ich sagen, okay, lass uns kleiner bleiben, lass uns lieber gucken, dass wir teurer werden und gar nicht versuchen, noch größer zu werden. Wenn du allerdings dann den Weg gehst und sagst, du wirst jetzt teurer und exklusiver, dann hast du natürlich ein Limit wirtschaftlich betrachtet, weil du kannst jetzt nicht unendlich weitermachen. Also du kannst nicht bis in die Unendlichkeit den Preis erhöhen und du kannst nicht bis in die Unendlichkeit die Leute mit Aufgaben vollladen. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend geht es dann nur noch in Richtung Pro-Kopf-Produktivität. Und die Agencies, die, was ich ganz interessant finde, die wirklich sehr erfolgreich sind, entweder sind sie nicht aus dem Performance-Bereich, weil sie haben eine Komponente, die nicht Performance-driven ist, die kann man einfach teurer berechnen. Also, keine Ahnung, Jung von Matt oder und sowas in diese Richtung. Die verdienen viel Geld, aber da kann halt auch theoretisch ein Imagefilm halt 500.000 Euro kosten, weil er halt von denen ist. Und im Performance-Bereich, wo sich alles um die Optimierung jedes Euros dreht, wird dir das nicht passieren. Und das heißt, da ist ein Problem. Die, die da wirklich erfolgreich sind, sind meistens die, die dann irgendeine Softwarekomponente verbauen, dadurch irgendwie ein Recurring Revenue produzieren und dann auf Dauer weiter scalen. Das haben wir damals alles nicht gemacht. Wir waren full klassisch Agency und da ist es dann an seine Grenzen gekommen. Und gleichzeitig habe ich ja dann die anderen Geschäfte aufgezogen und irgendwann waren die halt erfolgreich genug, dass ich dann wusste, okay, jetzt lasse ich das ein bisschen, fahre ich das runter und dann habe ich da auch nicht mehr viel Energie reingesteckt.
Also das ist quasi von null auf einmal bis zu einer, gibt natürlich Unternehmen mit hunderten und tausend Mitarbeitern, aber bis zu einer sehr großen Ebene gemacht, wo du vermutlich dann auch nicht mehr alle ganz normal kanntest, alle Mitarbeiter. Vielleicht
genau,
so
ja.
Aber
wo sich auch der Vibe halt ändert. Ne? Die ganze Kultur ändert sich. Also dann bei 60, 70 Leuten ist es so, du kommst in den Raum rein und die Stimmung ändert sich so ein bisschen. Bei 5 Leuten oder 10 Leuten in deiner Firma kommst du rein als CEO und alles ist wie immer. Da kommt halt der Max rein oder der Marcel rein. Ab einer gewissen Größe passiert das nicht mehr, weil die Leute kennen dich ja gar nicht. Die haben gar keinen Berührungspunkt mit dir im Alltag. Und dann ist ja völlig logisch, dass wenn ich jetzt keinen Berührungspunkt habe mit meinem CEO und dann kommt der reingelaufen in den Raum, dann denke ich, oh, jetzt ist ja der Geschäftsführer da zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass das sehr menschlich, genau, das ist sehr menschlich und normal, aber es ändert die Struktur. Das steht mir jetzt wieder bevor, weil bei OnePage wir stark skalieren gerade. Das heißt, ich merke gerade schon, okay, wir kommen jetzt wieder in diese Region rein, wo es jetzt wieder viel mehr Leute werden. Und ich habe total lustigerweise gerade so total die Flashbacks gehabt die letzten Wochen, wo ich so dachte, wow, krass, das sind Themen, die kenne ich. Das hatte ich damals auch. Und die kommen jetzt so ein bisschen wieder. Nur einfach im Rahmen eines anderen Geschäftsmodells und daher auch anders handelbar.
Ja, weil das Fulfillment, also das, was man für Kunden leistet, im Software-Business grundlegend halt anders ist, weil ein Asset, ein Gegenstand, ein Stück Code geschaffen wird, das halt dann weiterarbeitet, während in der Agentur muss alles wieder neu gemacht werden mit der Kreativität der Leute.
Genau, du bist halt detached, ne? Also das, du hast halt, also es gibt in jedem Geschäftsmodell Vor- und Nachteile. Im SaaS-Bereich, klar, dein Development-Team ist natürlich super wichtig. Wenn die jetzt gehen, hast du genauso ein Problem. Also wenn dein Dev-Team das geht und, sag ich mal, Know-how mitbringt, hast du auch ein Problem. Aber wenn du jetzt mal so rein vom Geschäftsmodell anguckst, egal ob jetzt jemand arbeitet oder nicht, der Revenue wird nächsten Monat wieder reinkommen und der wird statistisch betrachtet auch wieder höher sein als letzten Monat, weil es einfach immer so ist seit langer Zeit. Dementsprechend hast du so ein Detachment. Dadurch kannst du ein bisschen anders strategisch entscheiden, wenn du Stellen besetzt. Also du hast weniger diesen Druck, den du vielleicht im Agenturgeschäft hast, weil du sagst, okay, der geht jetzt. Wer managt denn jetzt diese Aufgabe? Also ist ja wie ein Zahnrad, was weg ist. Das muss ja dann ersetzt werden. Das ist im SaaS zwar auch so, aber anders. Generell verlierst du dann vielleicht Zeit, aber du hast nicht unbedingt einen direkten Umsatzimpact auf dein Business. Das ist schon ein großer Unterschied.
Also du siehst jetzt die Challenges da wieder aufkommen, die kannst du jetzt anders handeln. Und wenn du eine Agentur von neu machen würdest, dann würdest du es eher klein halten, wahrscheinlich so unter 15 Leute, so die Größenordnung.
Auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch, also da kommt es so sehr drauf an. Also ich würde wahrscheinlich der Markt hat sich auch sehr geändert. Als ich anfing mit Agency, da war das ja Blue Ocean. Da gab es ja kaum Agenturen. Also ich habe ein Video gemacht, mich vor die Raufasertapete gestellt, habe gesagt, hallo, hier ist der Marcel und wir machen Agency Performance Marketing. Ich glaube, diese Anzeige hat mehrere tausend Anfragen für Fastlane produziert über Jahre. Heutzutage würde ich das machen, würde wahrscheinlich nicht so viele Anfragen produzieren. Das heißt, es ist sicherlich erforderlich, auch viel konkreter sich zu positionieren und spitzer zu positionieren. Mhm. Das würde ich auch machen. Und da gibt es dann eben zwei Wege. Entweder ist es eben so ein kleines, effizientes Team, 10 bis 15, 20 Leute, oder es ist einfach eine andere Vergütung. Und das Modell kann ja auch ein anderes Vergütungsmodell sein. Dann kann es natürlich auch sich rechnen mit noch weniger Leuten und noch profitabler sein. Das ist so ein bisschen eine Ermessensfrage. Wobei das jetzt nicht heißt, dass man nicht zwangsläufig weiter wachsen kann über 20 hinaus. Also da gibt es auch gute Modelle für. Es ist nur, es ändert halt was mit der Firma. Das muss man einfach sich bewusst machen, wenn man den Schritt geht.
Ja, danke für den Einblick da rein. Also du hast ja da sehr viel Erfahrung mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, auch wie sich das mit Mitarbeitern verhält. Jetzt würde ich gern auf eine Story rein fokussieren, die ich von dir in anderen Interviews gehört habe, wo aber ein ganz bestimmter Teil immer ausgelassen wird. Und ne, also ich habe ja als Copywriter angefangen und Copywriter weiterhin und bilde Leute im Werbetext aus. Deswegen ist es besonders spannend. Nämlich, und ich würde einen Teil der Geschichte schon mal vorweg zusammenfassen, kannst du gerne ergänzen, falls was da nicht stimmt oder gefehlt hat. Du hast ja This is Marketing als Eventreihe gestartet und das war kleiner und ist jetzt gewachsen. Und bei Events ist ja häufig so, gerade am Anfang, dass man erstmal viel rein investiert und mit Glück Break-even ist, also das Geld, das man ausgibt, wieder reinholt und bei weitem noch nicht profitabel ist. Das war ja auch am Anfang so, ne?
Richtig.
Und das, der Verdienst geschieht dann bei Events an der Stelle, dass halt etwas verkauft wird auf dem Event. Ne? Das, was angeboten wird, sei es jetzt Stand, sei es die Zusammenarbeit, sei es Agenturdienstleistung. Und du hattest in einem Podcast erzählt, so wie ich mich erinnere, dass das Event so gerade Break-even war oder vielleicht sogar leicht im Minus zu
Im
der
ersten
Stelle.
Ja, sogar defizitär, dann, ja.
Als du dann auf die Bühne gegangen bist, so zum Ende des Events, und in deinem Vortrag einen Pitch hattest, ein Angebot gemacht hast. Mhm. Und von diesem Pitch hing alles ab, ob das jetzt eine Minusgeschichte wird oder nicht. Und das finde ich spannend. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du diesen Pitch, also um was ging's, wenn du das teilen möchtest? Wie gehst du daran, so einen Pitch, die Ideen zu entwerfen und zu strukturieren und zu schreiben? Und zu halten, also von A bis Z, nimm uns da mal mit. Wie war das?
Kann ich gerne machen. Also erstmal generell, es hat sich inzwischen gewandelt, also das vielleicht mal vorneweg, wie du es sagst, also 2000, das jetzt inzwischen ist ja so, der Großteil ist Sponsoring, Aussteller, der Pitch ist gar nicht mehr so wichtig. Ich bin ja auch nicht mehr so präsent auf der Bühne, es sind zu viele Bühnen gleichzeitig, da kriegt man gar nicht mehr den Fokus auf mich. Mhm. Aber am Anfang war das nicht so, da war der Fokus recht stark auf mich und dementsprechend hatte ich die Möglichkeit auch über diese Marke hinweg, also daraus zu verkaufen. Und das war auch so ein bisschen Teil des Geschäftsmodells dann zu dem Zeitpunkt. Und wie habe ich das gemacht? Wie bin ich da rangegangen? Also Verkaufen von der Bühne ist eine eigene Disziplin, die man lernen kann grundsätzlich, die aber viele Bestandteile hat. Ich habe damals angefangen, damit zu experimentieren auf kleineren Bühnen. Also wir hatten noch so kleinere Workshops und ich habe dann dort Upsells gemacht für Folgeprodukte, für Folgeworkshops, Mastermind und alles, was wir so in diese Richtung hatten. Und damit habe ich eigentlich angefangen, damit zu experimentieren und mich damit auseinanderzusetzen, okay, wie verkaufe ich eigentlich erfolgreich von einer Bühne? Und ich war dann bei einem Event von Tony Robbins in den USA und da gab es einen Pitch, den habe ich komplett mitgeschrieben, das weiß ich noch. Da war ich dort, bin Wort für live mitgeschrieben, genau. Ich habe den live mitgeschrieben, also immer so in Stichworten, so ganz schnell, und habe versucht, die Analogie dahinter zu verstehen, wie dieser Pitch aufgebaut ist. Mhm. Und der hatte halt eine Logik einfach vom Storytelling über den Proof und dann eben die verschiedenen Einwände, die durchgegangen wurden, um dann letztendlich den Pitch zu machen und das Irresistible Offer. Und daraus habe ich mir dann mein eigenes Dokument angefangen zu bauen. Im Prinzip, wo ich dann Elemente davon genommen habe und Elemente von mir genommen habe und habe dann über verschiedene Pitches, also weil ich immer mal wieder auf der Bühne stand und was gepitcht habe, habe ich dann das optimiert und habe dann immer wieder was rausgenommen und wieder reingenommen. Und irgendwann hatte ich so meine Winning-Formula, mit der ich wusste, okay, das funktioniert. Und das war auch dann am Ende das, was ich bei Das ist Marketing dann benutzt habe. Das war damals ich hatte ja damals auch so eine Art Mastermind-Programm für schwerpunktmäßig Agencies, was wir zu dem Zeitpunkt ja auch so ein bisschen gecoacht haben. Und da habe ich dann eben entsprechend das Produkt vor Ort angeboten und dann auch verkauft. Und das hat auch funktioniert tatsächlich. Also das ging auch. Es hätte noch besser funktionieren können, aber es hätte auch noch schlechter funktionieren können. Aber auf jeden Fall war der Pitch grundsätzlich mal erfolgreich, würde ich sagen.
Okay, sehr cool. Also du hast, um es mal kurz zusammenzufassen, bei Tony Robbins, ein großer Speaker, auch großartiger Verkäufer und sehr überzeugend in seiner Art.
Ja, er hat ja nicht selbst verkauft, also Tony Robbins hat nicht selbst verkauft, sondern, der macht die Pitches nie selbst, um seine Marke nicht kaputt zu machen. Der hat einen dafür gepitcht.
Okay, noch spannender, können wir auch gleich drauf fokussieren. Da gab es einen Pitch von der Bühne her, du hast die Struktur mitnotiert, aber da hast du es natürlich nicht kopiert und selber gehalten, würde ja gar keinen Sinn machen.
Nein, einfach nur das Angebot,
aber nur die Psychologie, das Skelett genommen und gesagt, okay, hier geht es jetzt darum, einen Beweis zu liefern, warum es funktioniert. Hier geht es jetzt darum, Dringlichkeit reinzubringen. Hier geht es jetzt darum, zu zeigen, warum das funktioniert, auch wenn andere Sachen nicht funktioniert haben.
Ganz genau, richtig.
Okay, spannend. Und wie du hast jetzt gerade gesagt, das würde seine Marke schädigen von Tony Robbins, wenn er pitchen würde. Warum denkst du es, das so?
Also, wenn wir uns mal trennen von der Didaktik und uns die Frage stellen, was das Schwierigste ist bei einem Bühnenverkauf und woran die meisten Leute scheitern, dann ist das der Pep, also ist das der Trust Break, wenn du pitchst. Der passiert ja. Also wenn du auf der Bühne bist und du anfängst zu verkaufen, dann merkst du, wie sich die Atmosphäre im Raum verändert. Und zwar zu deinen Ungunsten. Immer. Das ist einfach so. Weil die Leute merken, ich kriege jetzt was verkauft. Und das löst Unbehagen aus. Also wenn du das zum ersten Mal machst, wenn du noch nie verkauft hast auf einer Bühne und du stellst dich vor eine Gruppe von Leuten, große Gruppe vielleicht sogar, und dann fängst du an zu verkaufen, dann merkst du, dass die Leute da keinen Bock drauf haben. Also so fühlt sich das an. Oh, scheiße, die haben jetzt gar keinen Bock drauf. Und was dann passiert ist, ist, dass du energetisch aufhörst zu verkaufen, weil du im Prinzip dein Frame wechselst. Also du hast nicht mehr die gleiche Confidence wie zum Zeitpunkt, als du im Aufbau warst, sondern in dem Moment, wo du dann wirklich in den Verkauf gehst, ändert sich so ein bisschen dein Confidence Level. Und das merken die Leute unterbewusst. Du bist vielleicht nicht mehr ganz so druckvoll in deiner Stimme. Du wirkst vielleicht nicht mehr überzeugt von dem, was du sagst. Und gar nicht, weil du nicht daran glaubst, dass dein Produkt geil ist, sondern weil du eingeschüchtert bist davon, dass dein Gegenüber ein Unbehagen empfinden könnte. Und wir als Menschen wollen vielleicht kein Unbehagen auslösen. Deswegen ist der Bühnenpitch auch so ein schwieriges Thema. Und im Prinzip, was du halt lernen musst, ist halt dich dann komplett zu kontrollieren in so einem Moment und voll bei dir zu bleiben und das auszuhalten und sogar noch darüber hinauszugehen, es auszuhalten und wirklich voll in dem energetischen Modus zu bleiben. Dann kriegst du den Pitch nämlich auch platziert. Sonst verlierst du die Leute und dann verkaufst du auch nicht. Und das ist das Schwierigste an der Sache. Und das muss man wirklich üben, weil das ist nicht so einfach. Als ich das die ersten Male gemacht habe und auch selbst nachdem ich es schon ein paar Mal gemacht habe, ist es mir trotzdem passiert, weil die Crowd war dann irgendwie nicht so gut. Und dein Gehirn erfindet dann auch irgendwelche Gründe, warum es jetzt irgendwie nicht, ja, ich sollte jetzt nicht so hart pitchen. Die sind, glaube ich, eh nicht so gut drauf. Und ich weiß nicht, die sind jetzt auch alle müde und so. Und wenn ich jetzt so hart pitche, dann sind die bestimmt auch sauer. Und das ist ja alles Quatsch. Ja, also du kannst ja trotzdem pitchen, und zwar genauso wie vorher. Das ist aber wirklich eine Sache, die man lernen muss.
Also es ist wie im Ver also Verkauf fällt ja auch Leuten, ja, Persönlichkeitstyp schwer auch schon im 1 zu 1. Also du sagst, es ist wie im 1 zu 1, bloß weil es eine Gruppe ist,
Ja,
nochmal
hoch
sehr, sehr
100.
hoch 100.
Viel intensiver. Also weil ich finde, 101 ist total easy, ne? Also im 101 zu verkaufen, also für mich, okay, aber ich weiß, es gibt Leute, für die ist das schwer, will ich jetzt nicht drüber stellen oder so, aber im Sinne von in der Verhältnismäßigkeit ist das ein ganz anderes Gefühl, weil du hast dein Gegenüber, du siehst den, du siehst die Emotion, du siehst, wie reagiert er da jetzt. Du hast eigentlich eine sehr, sage ich mal, abgeschlossene Situation, in der du da unterwegs bist. Bei so einem Bühnenpitch, da merkst du halt, okay, die Leute finden das vielleicht irgendwie nicht so cool und dann danach halt da weiter voll drauf rumzureiten und eine halbe Stunde noch darüber zu reden, wo du weißt, ah, da hat eigentlich gar keiner Bock drauf. Allein schon der Gedanke, da hat jetzt gerade keiner Bock drauf, das ist ja auch schlecht. Also eigentlich schon, wenn du das denkst, während du da auf der Bühne stehst, ist schon schlecht. Und das Hauptproblem, das ist ja ein generelles Problem. Also wenn du ein guter Speaker ist bei den Leuten und nicht bei sich, sieht man leider sehr selten. Die meisten Speaker sind bei sich und nicht bei den Leuten. Was meine ich damit? Die sind im Kopf auf der Metaebene und denken, oh, wie sehe ich ihn gerade aus? Habe ich das jetzt gut rübergebracht? Soll ich mich vielleicht hier hinstellen? Erkläre ich das gerade ausführlich genug? Also das passiert alles. Das läuft, der läuft so eine Schallplatte durch die ganze Zeit. Und währenddessen halten sie den Vortrag. Ein sehr guter Speaker, da läuft keine Schallplatte, der ist bei den Leuten. Der guckt sich die Leute an und sagt, ja, weißt du, das meine ich. Und das merken die Leute. Die sehen, aha, okay, der ist voll bei mir. Und beim Verkauf gilt halt im Prinzip das Gleiche. Wenn du beim Verkauf bei dir bist und darüber nachdenkst, okay, was passiert hier gerade? Wie sehen die Leute das? Finden die das jetzt cool? Dann wirst du nicht gut verkaufen. Wohingegen, wenn du voll bei den Leuten bist und denen wirklich den Mehrwert vermittelst, dann finden die es geil und dann kaufen sie auch von dir.
Und da ist es ja dann für die eine Person vielleicht im 1 zu 1 schwer. Du hast jetzt gerade das aus der Gruppe das Beispiel gebracht. Wie gehst du daran, das zu üben? Weil du meintest, es ist halt Übungssache. Und auf der Bühne, also im 1 zu 1 Gespräch, kannst du halt sagen, okay, ich mache jetzt einfach 10 davon und einer wird klappen und das wird schon besser. So in die Richtung. Kannst natürlich auch ein
Ja.
Skript nutzen. Auf der Bühne, wie hast du das geübt, um auf der Bühne ready dafür zu werden? Um vielleicht kurz aus meiner Erfahrung da reinzubringen, bevor ich mich mit Verkauf in der Selbstständigkeit beschäftigt hatte, war das bei mir Stand-up-Comedy, wo du es halt auch brutal hast, wenn du auf der Bühne stehst und halt möchtest, dass Leute lachen. Und sobald du halt im eigenen Kopf bist und drüber nachdenkst, okay, war das jetzt okay, die Person hat komisch geschaut und die hat nicht gelacht, dann geht das Ganze halt bergab und du versuchst dein Programm weiter durchzuziehen, aber es ist halt einfach Pain. So, wenn du bei den Leuten bist und so halt auch den Witz fühlst und so zumindest jemanden in der Crowd findest, mit dem du dich quasi unterhaltest, vielleicht auch eben mehrere, dann kann das Ganze schon besser laufen. Wie hast du das mit Bühnenverkauf geübt?
Also ehrlicherweise gar nicht so viel anders. Ich habe halt einfach immer wieder eine Bühne gesucht. Und ich glaube, der Punkt ist, ich glaube, was halt schwer ist, wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich buche mich, keine Ahnung, du buchst dir jetzt irgendwie einen Speaking-Slot auf einem This is Marketing-Event und das ist jetzt dein erster Test. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, wenn du jetzt, also abgesehen davon, dass ich kein Freund von Pitches bin und dass mir das Marketing sowieso nicht so gut geht, aber jetzt mal so hypothetisch, ja, dann wirst du dir damit keine Gefallen tun. Ich habe halt kleinere Bühnen gesucht und habe versucht, auf diesen kleineren Bühnen, wenn ich dann dort gesprochen habe, auch etwas zu pitchen am Ende und dann halt die Übung gemacht und im Prinzip das für mich geübt. Das zweite ist natürlich die Trockenübung, also du kannst deinen Pitch zu Hause üben. Ich habe meinen Pitch mit meiner Frau geübt. Also ich habe den Pitch aufgesagt vor ihr und habe ihr das komplett aufgeschlüsselt. Und einfach, da ging es darum, einfach reinzukommen in das Gefühl, in die Gespräche, alles, was damit zusammenhängt. Das kann helfen. Und dann natürlich generell, ich glaube, es hilft halt, wenn du auch ein guter Speaker bist generell, dann ist es auch einfacher zu pitchen. Also die Speaker-Skills helfen, ein besserer Verkäufer zu sein, wenn wir jetzt mal von Stage sprechen und nicht von 101. Deswegen glaube ich halt, die Speaker-Skills auch dann zu trainieren, ist halt wichtig. Und da habe ich halt viel gemacht früher. Ich habe wirklich viel Trainings gemacht, so um als Speaker wirklich selbstsicher zu sein. Und diese Selbstsicherheit, die überträgt sich dann auch auf das Verkaufen.
Ja, also ich finde, deine Übung ist für mich von außen ersichtlich, dass insofern, dass du wirkst auf der Bühne nicht viel anders, als wenn man dich privat kennenlernt, finde ich. Also es ist dann nicht, okay, und jetzt kommt irgendwie Show und dies, das, sondern halt, du hast deine natürlich überzeugende Art und hast Nachdruck, aber du redest nicht aufgeregter als auch jetzt im Podcast, finde ich. Auch wenn es dann vor hunderten Leuten ist. Und ich glaube, das macht es dann auch, dass es authentisch bleibt und halt deine Art bleibt, oder?
Auf jeden Fall, das ist super wichtig, aber das ist halt am Ende, und das ist eben der Punkt, das war eine Reise dahin, dass ich das konnte. Also als ich damit angefangen habe, war ich überhaupt nicht so und irgendwann hatte ich dann halt für mich die Metapher, dass diese Leute hier, das ist jetzt mein Wohnzimmer und ich befinde jetzt hier mich in meinem Wohnzimmer und ich erzähle jetzt hier genauso, wie ich sonst auch erzählen würde und habe dann ich war dann bei den Leuten und ich bin wirklich bei This is Marketing auf der Bühne, ich bin bei den Leuten, also ich mache mir da keine Gedanken in dem Moment, sieht das jetzt irgendwie gut aus oder kommt das jetzt ruhig, ich gehe da hin und dann mache ich einfach und mache auch viel intuitiv und das ist halt eine Sache, die man üben kann, da kann ich einen guten Tipp zu geben übrigens, wie man das hinbekommt, das zu verbessern, mehr bei den Leuten zu sein und zwar weniger Vorbereitung und weniger Slides. Das ist der Schlüssel eigentlich. Weil
also selbst zu zwingen, nicht die ganze Zeit am Skript entlang zu hangeln.
Genau.
Und Raum zu lassen für die Interpretation und Intuition.
Ja, wir haben damals mal so Übungen gemacht, da war das dann eben so, okay, halt einen Vortrag über ein Thema, dann sage ich halt, hey Max, halt mal einen Vortrag über Weihnachtsbäume. Jetzt und dann fängst du einfach an. Ist ja wie Stand-up so ein bisschen. Du kriegst ein Thema und dann musst du es performen. Das hilft dir halt, ein Thema wirklich intuitiv anzugehen und nicht so am Skript eben, wie du sagst, dich entlang zu hangeln. Das sorgt für Improvisationstalent, Kreativität, spontanes Handeln, alles Dinge, die du im natürlichen Gespräch hättest. Wenn du ein normales Gespräch führst, hast du auch nicht dein Skript, sondern machst einen Witz, erzählst eine Geschichte, machst dies, machst das. So ein bisschen simulierst du das, indem du einfach so ähnlich agierst auf der Bühne. Und dann wirst du dadurch selbstbewusster und selbstsicherer. Und das gibt dir dann wiederum Trust, dass du es noch mehr machen könntest. Und dann kannst du das Skript wieder oben drauflegen. Das heißt, heute habe ich ein Skript, das ist super vorbereitet. Ich mache mir natürlich meine Überlegung. Aber ich biege da halt 35 Mal ab unterwegs. Also von den Metaphern, die ich da erzähle, die Hälfte habe ich vorher nicht gewusst, dass ich die erzähle an dem Tag. Das fällt mir dann halt ein in dem Moment. Das passt jetzt eigentlich gut, kann ich jetzt eigentlich erzählen. Dann erzähle ich es halt. Ja.
Cool. Ja, hat mich schon immer gefragt, ich habe mich schon mal gefragt, seitdem ich die Story gehört hatte, wie ist dieser Pitch entstanden mit dem ganzen Druck drauf? Übung?
Ja, der Druck ist natürlich scheiße in dem Moment gewesen. Das muss man ja auch sagen. Also das, ich war da jetzt nicht, ich war jetzt nicht hinter der Bühne und habe gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Also ich fand das ganz schön scheiße und habe mich dann halt einfach versucht, aber das davon zu lösen für diesen Moment und mich da irgendwie mental darauf einzulassen, dass ich jetzt einfach da bin und jetzt einfach mein Bestes gebe. Und mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Und was dabei dann rauskommt, das ist nicht mehr in meiner Hand. In meiner Hand ist nur, dass ich mein Bestes gegeben habe.
Ja, ich glaube, das ist am Ende häufig, was bleibt.
Ja.
Eingangs hatte ich ja gesagt, dass ich dein Über-dich-Text, Über-mich-Text damals geschrieben hatte und darauf gestoßen war, dass du mit deinem Bruder unternehmerisch unterwegs bist. Ich durfte den ja auch in Reykjavik bei der Focus Days Mastermind auch kennenlernen. Ja. Haben uns auch spannend über sein Thema unterhalten, dass er ja, unter den vielen unternehmerischen Sachen, die er macht, in dem Fall Lebensmittelindustrie war. Mega spannend. Ja. Aber da war ich neugierig. Ihr macht jetzt unternehmerisch auch Sachen zusammen?
Ich bin beteiligt an der Handelsgesellschaft, ja.
Habt ihr das früher auch schon gemacht? Kam das erst dann, nachdem ihr beide schon unternehmerisch unterwegs wart? Hattet ihr schon so kleine Businesses damals oder einfach nur Brüder und dann später hat sich's ergeben im Erwachsenenleben?
Das war so, also mein Bruder hat ja einen anderen Hintergrund als ich. Der hat ja Mathematik studiert und promoviert und war dann in der Beratung tätig. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon selbstständig. Und dann habe ich ihn so ein bisschen eigentlich, ja, so versucht zu überreden. Macht ja selbstständig, ist doch geil. Mhm. Und dann hat er dann die Entscheidung gefällt, das zu tun. Und dann war die Ursprungsidee, da wir ja beide Deutsch und Polnisch sind, irgendetwas mit diesem Talent zu machen, weil es ist ja eine Voraussetzung. Also nicht jeder kann jetzt sehr gut zwischen Deutschland und Polen agieren, weil einfach die Sprache eine große Barriere ist und die Kultur. Und das war eigentlich die Ursprungsidee, irgendwie was zu verbinden, was auch immer es ist, ja. Also von mir aus sind es irgendwie Äpfel aus Polen, die in Deutschland verkauft werden sollen oder whatever, ja. Also wussten wir noch gar nicht. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass er dann anfing, über einen Zufall, dass es dann in diesen Süßwaren und Snacks und Getränkebereich gerutscht ist. Und irgendwann war dann klar, okay, diese Vermittlung ist irgendwie ein schlechtes Geschäft, weil du eigentlich immer verlierst. Zwei Leute wollen handeln und du bist irgendwie in der Mitte. Und ja, die geben dir vielleicht ein bisschen Geld, weil du halt vermittelt hast, aber eigentlich bist du lästig und am liebsten wollen die alle wieder loswerden, ja. Als Vermittler. Und dann war irgendwann klar, handelt selbst. Und ja, und dann bin ich dann kam ein weiterer Geschäftspartner dazu, der dann eingestiegen ist in die Firma. Ich bin dann rausgegangen mehr, habe dann gesagt, okay, ich habe echt andere Sachen zu tun und will mich hier nicht mehr so involvieren. Habe dann noch einen Anteil behalten, den habe ich auch heute noch. Und genau, und dann hat mein Bruder mit seinem heutigen Partner, haben die das dann hochgedreht. Und jetzt ist das ja einer der größten Lebensmittelhändler in Europa. Ja, also die handeln wirklich in Europa weit. Die liefern alle großen Supermarktketten von Rewe, Edeka über alle anderen, die es da so gibt, mit verschiedenen Produkten. Und das funktioniert ziemlich gut. Und daher war der Weg da so, am Anfang, wir sind da so zusammengekommen. Wir haben ein sehr enges und gutes Verhältnis, mein Bruder und ich. Mhm. Sprechen eigentlich fast jeden Tag. Haben immer schon eng miteinander zu tun gehabt. Und aber an sich machen wir zwei verschiedene Geschäfte. Also wir tauschen uns heutzutage auch unternehmerisch dann aus über so unsere Herausforderungen. Aber so inhaltlich gibt es halt nicht so viel Überschneidung. Es ist halt wieder ein komplett anderes Geschäft. Ja. Ganz andere Regeln, ganz anderer Aufbau. Aber das ist halt das, was ich auch cool finde. Also ich finde das ja spannend, halt so viele verschiedene Geschäfte zu sehen und zu verstehen. Bin ich immer neugierig.
Ja, da gibt's ja dann auch immer wieder Schnittmengen zum eigenen Geschäft, auch wenn das eine jetzt Handel mit aus Polen ist und das andere ist eine Software für jetzt erstmal primär deutsche Agenturen und Unternehmen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Eine private Frage habe ich noch, bevor wir in die Zukunft ein bisschen blicken mit deinen Projekten. Und zwar, du hast es vorhin auch gesagt gehabt, kurz am Rande, du hast deinen Vortrag zum Beispiel mit deiner Partnerin geübt, deine Partnerin, deine Ehefrau Luisa, organisiert auch This is Marketing mit oder primär, kannst du gleich näher drauf eingehen.
Mit mir zusammen, genau, ja.
Genau gemeinsam, durfte sie auch bei den Focus Days kennenlernen in Reykjavik. Wie kriegt ihr das hin, als Paar Business und Privates, ich sag jetzt mal, zu vereinen, zu trennen, das nicht zu deckungsgleich übereinander zu haben, nimm uns damit, was ist so vielleicht eine Sache, die dabei hilft und eine Sache, die du vermeiden würdest?
Also es ist nicht einfach, sagen wir mal, Partnerschaft und Business zusammenzuführen, ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber für uns funktioniert es sehr gut, das vielleicht mal vorneweg. Also wir können sehr gut zusammenarbeiten. Das liegt, glaube ich, erstmal grundsätzlich daran, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und uns gut ergänzen. Also genauso wie auch in einer klassischen Geschäftspartnerschaft es wichtig ist, dass man idealerweise jemanden hat mit anderen Kompetenzen und anderen Schwerpunkten, ist es in dem Fall sogar noch wichtiger, würde ich fast sagen, weil du halt dieses Private noch hast. Und daher haben wir erstmal so rein inhaltlich im Geschäft halt eine sehr gute Aufteilung, unterschiedliche Schwerpunkte, auch unterschiedliche Prägungen, die wir ins Unternehmen reinbringen, was echt gut ist. Und dann ist es halt eine Frage der Übung, wie man, also am Ende geht es ja primär darum, okay, wie gehst du eigentlich mit Konflikten um? Und Konflikte hast du im Geschäft, Konflikte hast du auch mal privat. So, und die Herausforderung ist zu lernen, wie löse ich einen geschäftlichen Konflikt mit meiner Partnerin? Und das ist eine Übungssache, bei der alle Beteiligten lernen müssen, wie man eigentlich richtig miteinander umgeht, konstruktiv ist und sich auch zurückstellen kann im richtigen Moment. Was will ich damit sagen? Konkret zum Beispiel, ich bin, wenn es ums Geschäft geht, kann ich auch sehr straight werden unter Umständen, was eine gute Eigenschaft ist, meiner Meinung nach, im geschäftlichen Kontext. Wenn ich jetzt aber diese Straightness an den Tag legen würde, meiner Frau gegenüber, so die ganze Zeit, dann wird sie irgendwann sagen, ob ich einen Dachschaden habe, wie ich mit ihr rede plötzlich. Ja? Umgekehrt genauso. Also wenn sie jetzt plötzlich irgendwie dann mir gegenüber den falschen Ton wählt, dann wird mir das auch aufstoßen, weil, warum, was passiert dann? Dann vermischt sich die geschäftliche Komponente und die private. Ich kann die zwei Sachen in dem Moment nicht mehr auseinanderhalten. Ich nehme es plötzlich persönlich für mich privat oder sie nimmt es persönlich privat für sich. Dabei hat es eigentlich gar nichts mit dem Privaten zu tun, das ist nur geschäftlich. Das heißt, ich muss darauf Acht geben, wie ich kommuniziere und einfach da ein bisschen vorsichtiger sein und umsichtiger sein in der Kommunikation und auch mal verstehen, okay, warte mal, sollte ich das jetzt so sagen oder nicht? Dann geht das gut. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann kann man es gut schaffen. Und das zweite Wichtige ist, dass man halt in der Partnerschaft auch wirklich Augenhöhe erschafft. Also erzeugt wirklich dann auch eine Aufteilung der Aufgabenbereiche, wo dann auch klar ist, das ist mein Kompetenzbereich und das ist dein Kompetenzbereich. Was ich oft sehe in Partnerschaften, wo es nicht so gut funktioniert ist, dass zwar zusammengearbeitet wird, aber am Ende entscheidet trotzdem einer alles. Das ist nicht so gut, weil dann fehlt natürlich dem anderen auch die Möglichkeit, eigene Ideen zu entfalten. Und ich glaube nicht, dass wir das perfekt machen, aber wir bemühen uns da schon sehr. Also es gibt so Bereiche, nehmen wir mal zum Beispiel den ganzen Bereich Branding, CI, Corporate Identity und wie wir das durchziehen und wie strikt wir das auch durchziehen. Das ist Luisas Verdienst, ganz klar. Ich wäre da viel lockerer. Ich würde dann sagen, ja, ist jetzt egal. Nimmst halt eine andere Farbe.
Ja.
So be it, ja. Hauptsache, wir machen jetzt weiter und können irgendwie mehr Ads schalten, so ungefähr. Und Luisa sagt dann, nein, das ist nicht gut. In the long run ist das super wichtig und das muss gemacht werden. Und die Früchte davon, die ernten wir jetzt aber heute gemeinsam. Weil jetzt sehe ich heute, okay, was das für einen Impact hatte, dass wir eben Marke geworden sind mit Business Marketing und die Leute einen Wiedererkennungswert haben. Und der ist halt geschaffen worden durch nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von Farben, Logos und so einem Zeug, sondern auch wirklich von, wie ist der Content, was releasen wir, wen holen wir ins Line-Up, wofür stehen wir, was ist unser Messaging, all diese Aspekte, das zählt alles irgendwie dazu, zur Marke und das ist halt Schwerpunkt ihr Bereich. Bei mir liegen andere Themen. Ich sorge dafür, dass ich, keine Ahnung, dass der Vertrieb funktioniert, dass wir da die Messe gut füllen, wie wir da die Leute rankommen, wie die Vertriebsstrategien aussehen und Co. Deswegen, um es zusammenzufassen, ich glaube, eine gute Streitkultur etablieren, wie streitet man sich, wie klärt man Dinge, darauf Acht geben, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und aufgetrennte Bereiche hat und versuchen, nach Feierabend die Sachen beiseite zu legen. Ja, aber das ist halt, das klappt mal besser, mal schlechter. In den letzten 6 Wochen vor This is Marketing haben wir de facto keine Freizeit mehr für nichts, aber jetzt ist das easy. Ja.
Okay, spannend. Also, um vielleicht ein Keyword aufzugreifen, Augenhöhe heißt für dich in dem Fall nicht, beide machen dasselbe und dann wird dort demokratisch abgestimmt, weil manchmal unternehmerisch kommt es dann einfach zu nichts, wenn beide dieselben Sache, dieselbe Kompetenz mitbringen, aber verschiedene Meinungen haben, sondern jeder hat so seinen Fachbereich von der Persönlichkeit und den Skills her und ich entscheide dort, du entscheidest dort und so ergänzen wir uns. Das meinst du?
Genau, und man nimmt sich gegenseitig ernst. Ich glaube, das ist das, was ich meine. Also ich meine vor allem auch, dass du dich sehr ernst nimmst gegenseitig und jeder einfach seinen eigenen Beitrag leistet und der wird auch gewertschätzt von dem anderen. Ich glaube, das ist halt wichtig und Ich würde sagen, darauf sollte man achten, wenn man das erfolgreich aufbaut. So ist meine bisherige Erfahrung.
Okay, cool. Um mal kurz in die Zukunft vorauszublicken mit deinen Unternehmungen, OnePage und This is Marketing. Einerseits, This is Marketing findet ja dieses Jahr im November statt, 4. und 5. November 2024
Genau.
in Frankfurt.
Genau.
Und die Focus Days Mastermind im September in Monte Carlo, wo ich mich schon sehr darauf
Ja,
freue.
richtig.
Was steht über die nächsten, jetzt mal darüber hinaus, über die nächsten 2 Jahre, wenn du schon so weit blickst, vielleicht auch nur ein Jahr erstmal, an? Mit einerseits OnePage, insofern du es teilen möchtest, und mit This is Marketing, wenn da schon weitere Entwicklungen im Ausblick sind.
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Also bei Business Marketing ist es so, ich meine, wir haben natürlich jetzt einen großen Wachstumssprung dieses Jahr. Also wir waren letztes Jahr bei 2.500 Besuchern, dieses Jahr bei 5.000. Wir sind auch ziemlich confident, dass wir das erreichen, weil wir jetzt schon mehr Tickets verkauft haben als letztes Jahr insgesamt. Also sieht echt gut aus, dass wir da eine volle Hütte haben werden. Und dann wird es da irgendwann sich die Frage stellen, okay, wie viel kann man da noch weiter wachsen und wo setzt man dann seine Grenze in diesem Wachstum? Und optimiert dann andere Aspekte. Es gibt halt theoretisch die Location, wie wir sie jetzt haben, also die Festhalle, in der wir die Mainstage haben und auch das Forum, wo Messe und die Nebenbühnen sein werden, in der Kombination zusammen, theoretisch könnten da auch 10.000 Menschen kommen. Also ich glaube, wir würden theoretisch es hinkriegen, 10.000 Besucher auf der Veranstaltung zu haben. Dann müsste man die Oberränge aufmachen in der Festhalle, man müsste noch enger bestuhlen. Man müsste noch mehr Bühnen in den anderen Bereichen schaffen. Theoretisch ist das möglich. Und das ist auch so eine Größenordnung, die ich gerne perspektivisch erreichen würde. Also mein Ziel ist eigentlich schon, dass wir es irgendwann erreichen, dass bei Business Marketing 10.000 Menschen kommen. Und darüber hinaus sind Luisa und ich uns nicht sicher, ob wir das überhaupt wollen, weil dann fängst du an, in logistische Probleme reinzulaufen, die so groß sind, also so Sicherheitsthemen und sowas, auf die wir eigentlich nicht so eine Lust haben. Das merken wir jetzt schon. Es wird jetzt schon komplizierter. Also man merkt schon, bei 5.000 Leuten, du brauchst dann noch andere Logistik und andere Sicherheitskonzepte als vielleicht noch vor einem Jahr. Aber ich glaube, das wird dann immer mehr und dann wird das halt auch ein Riesen-Happening. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung da. Und natürlich wollen wir weiterhin in der Festhalle bleiben. Wir wollen die Bühne, das Bühnenkonzept dieses Jahr wird sensationell. Also ich will jetzt nicht zu viel sozusagen zu früh verraten, aber es wird eine unglaubliche Bühne, die dieses Jahr da steht. Also das wird echt krass, auch optisch. Und da wollen wir natürlich weiter drauf aufbauen. Das Line-up immer weiter steigern und halt dann zu einem der Top-Adressen in Deutschland werden in puncto Relevanz gesamtgesellschaftlich für die deutsche Wirtschaft und für das deutsche Marketing. Und das ist die Ziellinie. Und gleichzeitig natürlich weiter, wir haben so eine Entwicklung, dass wir sehen, wir werden auch immer mehr Mainstream. Es gibt ja so gesehen die Marketing-Bubble, die ist ja bei uns sehr präsent. Und dann gibt es aber natürlich auch, sagen wir mal, einfach die deutsche Marketing-Landschaft und Wirtschaft. Und wir sehen schon eine Entwicklung dahin, dass das sich jetzt verschiebt immer mehr und unser Event immer attraktiver wird für sagen wir mal, viele Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Und da wollen wir gerne weiter drauf aufbauen. Also das sieht man an unseren Sponsoren, die einfach dieses Jahr die immer cooler werden. Und dieses Jahr American Express dabei, Lexware dabei, Proven Expert, die auch über 500.000 Unternehmen in Deutschland betreuen. Also viele Unternehmen, die einfach groß sind, bekannt sind, Reichweite haben, die jetzt mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir haben viele coole Speaker. Da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil das noch nicht alles draußen ist. Da kommen so ein paar neue noch Gesichter dazu in Kürze, die echt cool sind. Und so versuchen wir halt diese Qualität weiter zu steigern und im Prinzip in puncto Content Quality eins der besten Events zu werden im deutschsprachigen Raum. Das ist die Idee. Und das steht da jetzt an.
Was ist eine Sache, die, also du hast ja angesprochen, die Größe ist jetzt fraglich, wollt ihr ins Extrema weiter wachsen?
Ja.
Was man erst mit einem Fußballstadion mit 50 und 100.000 Leuten da zu tun haben muss, ne? Was ist
Ja,
eine
das wäre zum
Sache,
Beispiel
die
gar nicht die
da
richtige Location für uns wahrscheinlich, ein Fußballstadion, da ist zu wenig Messefläche. Also wir würden eher an der Messe sein. Eher so wie die OMR würde man dann eher wachsen. Aber die OMR ist halt schon sehr groß. Also das ist schon, und ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen könnten. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es will. Ja, also weder das eine noch das andere weiß ich. Ja.
Also jetzt steht eher erstmal der nächste Schritt an, die neue Halle.
Genau.
Also ist die Halle dann zum ersten Mal im Einsatz?
Dies zum ersten Mal
Jo,
mein Satz, ja.
die Europahalle. Okay.
Die Festhalle, ja.
Festhalle an der Messe Frankfurt.
Genau, ja. Die ist sehr bekannt tatsächlich. Ist eine der schönsten Hallen Europas. Viele Weltstars haben schon in der Festhalle gespielt. Also die ist wirklich sehr beeindruckend, die Halle.
Genau, habe ich auch vorhin nachgeschaut. Also da gibt es riesige Konzerte und mehrere Ränge auch. Also ist
Genau.
nochmal ein Schritt weiter von dem, was ich gesehen hatte, als ich das letzte Mal da war. Jetzt schwenke rüber auf OnePage. Was steht da über die nächsten ein, zwei Jahre an?
Ja, bei OnePage wachsen wir natürlich extrem stark. Das ist, damit gehen einfach sehr viele Herausforderungen her. Erstmal so vom organisationsstrukturellen Wachstum. Ich hatte es ja schon gesagt, wir wachsen personell stark, wir bauen das Team aus. Eine große, wichtige strategische Sache ist gerade das USA-Geschäft. Also wir machen extrem viel rund um USA gerade strategisch, um dort halt noch viel mehr Fuß zu fassen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Outcome für sagen wir mal, Herbst, Winter wollen wir wirklich dort nochmal viel mehr. Also wir haben ein paar hundert Kunden aus den USA, aber das ist nämlich nicht nennenswert. Also ich hätte gerne viel mehr Kunden aus den USA. Wir wollen da wirklich ein wichtiger Player werden. Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger Punkt für mich für nächstes Jahr, dieses Jahr. Und ansonsten ist es natürlich weiteres Growth. Wir haben technologisch viele Dinge, die anstehen. Es laufen immer mehrere Development-Projekte intern gleichzeitig mit Releases, die anstehen werden. Und die neuen Releases, die kommen werden, sollen natürlich wieder dazu beitragen, unsere Product Vision weiterzutragen. Und die Product Vision ist ja in a nutshell, dass wir versuchen, Dinge, die in anderen, Dinge rund um das Bauen von Webseiten, die bei existierenden Lösungen sehr schwierig umzusetzen sind oder gar nicht umzusetzen sind, zu vereinfachen in der Umsetzung und dafür zu sorgen, dass es leichter von der Hand geht. Und da gibt es halt unglaublich viele Bereiche, wo man das machen kann. Also da gibt es sehr viel, wo man noch sich anschauen kann und sagen kann, okay, das ist eigentlich ein schlechter Prozess. Gibt es nicht einen besseren Prozess dafür? Und das ist sehr viel Kreativarbeit, die primär mein Geschäftspartner Nick und auch das Team leistet, die sich dann wirklich die Gedanken machen, wie geht's anders und wie geht's besser. Und das finde ich deswegen immer so bewundernswert auch, weil das wirklich, das hat so was Schöpferisches, was die da machen. Das ist oft echt neu. Also das ist nicht so, okay, was machen denn jetzt unsere Competitor? Aha, der macht das, dann machen wir das auch, sondern die überlegen sich wirklich was Neues. Und das gibt es einfach noch gar nicht. Und dann machen sie das. Und das finde ich ziemlich cool.
Cool, also einerseits die Internationalisierung und andererseits die Weiterentwicklung vom Produkt, die Vereinfachung von Dingen, die bisher immer ultra komplex abzubilden sind, was auch
Genau.
OnePage sehr geil macht. Wir empfehlen es ja auch, weil ich finde, das ist ein Tool, was dafür, wie einfach es ist, also die Sachen sehen erstaunlich gut dafür aus, wie einfach es ist.
Das ist die
Also
Idee.
würde ich sagen, oder vereinfacht kriegt man erstaunlich gut aussehende Sachen hin. Deswegen finde ich das ganz nice.
Genau, ja, das ist die Idee. Und davon wollen wir natürlich noch mehr schaffen. Also unser Ziel ist es eigentlich schon, dass du irgendwann ein Masterpiece mit OnePage bauen kannst, was, sage ich mal, mit den gängigen, komplizierten Produkten mithalten kann. Ja, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Webflow, ja. Also es gibt ja Webflow, das ist ja so der typische Punkt, wo man das vielleicht mit vergleicht, wo du ja sehr viel Individualität machen kannst mit einer Webflow-Seite. Die Frage ist halt, kann man dem Qualitätsniveau von Webflow nahe kommen, aber mit der Einfachheit von OnePage? Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, dass wir Weltmarktführer werden können. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir da auch nicht hinkommen. Aber das wird vom Produkt abhängen. Also die Quality des Products ist entscheidend, um das zu erreichen. Ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, dass wir da hinkommen, ja. Also mich falsch verstehen, nicht, dass jetzt Leute das hören und denken, okay, der Marcel, der redet schon von Weltmarktführerschaft. Ich glaube, wir alle wünschen uns immer mit unseren Produkten und unseren Unternehmen den größtmöglichen Erfolg. Und es ist eine tolle Vorstellung, an der Spitze der Welt zu stehen und zu sagen, hier, wir haben das Triple Unicorn und Dekakorn gebaut. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Ob das dann am Ende das wird oder ob es vielleicht was viel Kleineres wird als das, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich finde es halt wichtig. Ich glaube, ich mache immer gerne den Vergleich. Es gibt so diesen, du kannst versuchen, dich in eine Position to win zu bringen mit deinem Unternehmen. Das heißt, die Metapher ist im Prinzip, wenn du jetzt, wenn du eine Goldmedaille gewinnen willst, dann musst du ja erstmal im Startblock stehen, wo diese 6, 7 Läufer sind, die am Ende um die Goldmedaille laufen. Und wenn du nicht in dem Startblock stehst, dann wirst du keine Goldmedaille gewinnen. Bloß weil du im Startblock bist, heißt, hast du sie noch lange nicht gewonnen, aber du hast zumindest mal theoretisch die Chance, sie zu gewinnen. Und so sehe ich das. Wir versuchen uns in die Position zu bringen, gewinnen zu können. Wir wollen in diesem Startblock sein und da arbeiten wir uns drauf zu. Und dann können wir vielleicht mit Weltmarktführern konkurrieren und haben vielleicht eine Chance auf die Goldmedaille. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir schon mehr erreicht als viele andere Tech-Startups in unserem Bereich.
Sehr cool, sehr schönes Bild auch und glaube ich nachvollziehbar in vielen Bereichen, das mit den Startblocks. Muss man erstmal da sein, um zu mitspielen zu dürfen, aber mitspielen dürfen heißt auch nicht, das
heißt nicht gewinnen, haben, genau. Gewinnen. Also will ich natürlich gerne gewinnen, na klar. Also wenn du mich jetzt fragst, ist das mein Wunsch und möchte ich gerne, dass jeder OnePage benutzt? Auf jeden Fall. Ich finde, wir sind die beste Software auf der Welt. So, das ist meine Meinung. So, ich glaube, wir werden da alle outperformen irgendwann, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Vielleicht klappt es auch nicht und es gibt Herausforderungen, aber ich bin das mal weiterhin optimistisch und arbeite hart dafür, dass es klappt.
Wunderbar, das ist ein gutes Schlusswort, Marcel. Vielen Dank dir für deine Zeit und für die Einblicke. Leute können mehr rausfinden, beziehungsweise einfach mal ausprobieren, wie OnePage funktioniert. Alles, was du gerade angesprochen hast, unter onepage.io. This is Marketing, dein Event findet man unter thisismarketing.de und ich schätze auf Social Media einfach unter Marcel Knopf. Und 4., 5. November dieses Jahr findet das Event statt.
Ja, ganz genau. Vielen lieben Dank, Max, für das Interview und dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön und bis ganz bald hoffentlich.
Sehr gerne. Danke dir.